Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer dabei Geschichtstalk Matthias von Hellfeld.
Ja, Matthias. Ja, jetzt wissen auch alle, wie meine Homepage heißt. Das genau. Finde ich super. Ja, toll. Danke.
Thema heute: Bertha von Suttner, die Erfinderin des gleichnamigen Platzes.
Ja, genau.
Exakt das weiß ich, mehr weiß ich nicht.
Ja, also Bertha von Suttner ist zunächst einmal eine Frau. Das ist ganz wichtig zu wissen. Mhm. Und sie hat am Ende des 19., am Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt. Sie ist eine Österreicherin gewesen.
Ach, okay.
Eine Journalistin, eine Frau, die man für damalige Verhältnisse außergewöhnlich bezeichnen würde. Also sie war sehr selbstbewusst, sie hat einen eigenen Beruf gehabt, sie hat ihren Schnabel aufgemacht, sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Also sie war etwas, was eben damals so für Frauen gar nicht so, wie soll ich sagen?
Sie hat Hosen getragen.
En vogue war, sagen wir es mal so vorsichtig. So, und Bertha von Suttner ist dadurch bekannt geworden, dass sie einen Roman geschrieben hat, der den Titel trägt, Die Waffen nieder.
Mhm.
Und das kann man sich ja vorstellen, das ist halt ein Antikriegsbuch, das beschreibt das Leiden der Soldaten an den Fronten, den verschiedenen, die es zu der Zeit gegeben hat und den Kriegen, die es damals gegeben hat. Und Bertha von Suttner ist eine leidenschaftliche Friedenskämpferin, kann man sozusagen aus diesem Roman herauslesen. Und es begab sich also zu der Zeit sozusagen, dass sie einen Menschen kennengelernt hat. Als Privatsekretärin hat sie für ihn eine kurze Zeit gearbeitet, nämlich Alfred Nobel.
Ach.
So, und Alfred Nobel, der hat das gleichnamige Dynamit erfunden und war im Grunde genommen ein Waffenproduzent, ein Mensch, der am Kriegsmaterial oder an Kriegshandlungen sein Geld verdient hat. Der hat über 300 Patente angemeldet, von denen eben sehr viele in diese Richtung gegangen sind. Und er hat diesen Roman gelesen und hat mit der von Suttner gesprochen und diskutiert und war sehr beeindruckt von dieser Frau. Und es prallten dort sozusagen zwei Welten aufeinander. Also die eine, das war die von der Frau von Suttner, die sagte: Wir müssen aufhören, Waffen zu produzieren. Wir müssen den Menschen die Waffen wegnehmen und wir müssen dafür sorgen, dass sie, weil sie keine Waffen mehr haben, die Kriege insgesamt weniger werden. Und auf der anderen Seite war der Alfred Nobel, der gesagt hat, ja, da ist was dran, aber eigentlich finde ich es besser, wenn wir die Leute in die Lage versetzen, sich gegenseitig so hoch zu rüsten, dass ein gegenseitiger Angriff keinerlei Sinn macht, weil man dann das Risiko trägt, selbst vernichtet zu werden. Also wir erinnern uns so ein bisschen an die Logik des Kalten Krieges, sage ich einfach mal.
Spieltheorie ist das, ja.
Mhm. Wo genau das Gleiche sozusagen gesagt wurde. Und also diese Diskussion fand statt, so, ich weiß das Jahr nicht genau, wann sie da war, ich glaube 1877 oder 1876 hat diese Begegnung stattgefunden. Nach 2-3 Wochen hörte die wieder auf, also dann war sie nicht mehr seine Privatsekretärin, aber sie blieben in Kontakt. Und jetzt kommt es 1888 zu einem Ereignis in der Familie von Alfred Nobel, der im Übrigen 1896 verstorben ist. Also der hat 1833 bis 1896 gelebt.
Mhm.
Und 1888 stirbt sein Bruder Ludwig. Also Ludwig Nobel verstirbt 1888 und es wird ein Nachruf in der Zeitung veröffentlicht, in dem versehentlich Alfred anstatt Ludwig steht.
Ja.
So, und dann wird also darunter so ein Text geschrieben, wie man das heute auch kennt. Und da steht sinngemäß,
wie man das heute kennt und wie es gelegentlich auch versehentlich veröffentlicht wird. Ja,
ja, und was man selber dann nicht mehr lesen kann. Also jedenfalls steht da sinngemäß drunter, dass also ein Mensch hier gestorben sei, der sein Reichtum damit verdient hat, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, Zitat, mehr Menschen schneller als je zuvor zu töten. Und das war gemünzt auf das Dynamit.
Ja.
So, und
Ich hätte noch eine Zwischenfrage. Hat Alfred Nobel eigentlich das so gemeint? Also hat er hat er das Dynamit entwickelt und hergestellt, weil es eine coole Sache ist, um Staudämme freizusprengen oder sowas? Oder hat er explizit Waffen hergestellt?
Nein, er hat dann später, also er hat Waffen hergestellt, das ist so.
Okay.
Er hat eben, ich hatte 354 Patente angemeldet. Aber das Dynamit war natürlich auch zunächst einmal dazu da, ich sag mal, friedliche Zwecke.
Als Werkzeug.
Zum Beispiel als Werkzeug eben. Und man muss ja immer bedenken, wir befinden uns im 19. Jahrhundert, das ist das wirklich das Zeitalter der Entdeckung und der fortschreitenden Dinge. Und da ist sowas natürlich sehr gut sozusagen zu benutzen. So, und er kommt also nun in dieses Umdenken und er sagt, also ich bin nicht der Meinung von der Frau von Suttner, aber ich bin schon auch der Meinung, dass man gucken muss, dass wir friedensstiftende Dinge voranbringen müssen.
Ja.
Und er schreibt dann in seinem Testament, dass er mit seinem unglaublichen Vermögen, das er aufgehäuft hat mit seiner Tätigkeit, Preise stiftet. Wir kennen das für Chemie, für Physik und so weiter. Und eben auch einen für den Frieden. So, und da steht dann als Zitat drin, dieser Friedenspreis möge an denjenigen gehen, der am meisten, ich zitiere das jetzt, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat. Das steht in seinem Testament drin. Das ist eine sehr schwammige Formulierung, eine sehr allgemeine Formulierung, aber sie deutet schon darauf hin, wo er sozusagen hin will. Und das wird also gegründet 1896 und diese Bertha von Suttner bekommt den Friedenspreis 1905. Mhm. Also knapp 10 Jahre später. Und sie war total sauer, dass... Das war eine selbstbewusste Frau und sie war total sauer, dass sie diesen Preis nicht schon viel vorher bekommen hat. Und es gibt die Geschichte oder das Gerücht oder die Erzählung, dass also als das Schreiben vom Nobelkomitee zu ihr gelangte, ich glaube, sie hat in Wien gewohnt, hat sie den Brief erst gar nicht aufmachen wollen und dann schreibt sie später, war dann doch überrascht, es hat sich gelohnt. Also der wird dann, sie macht den auf und sieht also, okay, ich bekomme diesen Preis. Sie ist die erste Frau, die einen solchen Friedenspreis bekommt, 1905. Es folgen dann, ich sag mal, lange Zeit nur Männer. 1931 kommt die erste Frau, das war Jane Addams, die Präsidentin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. 1946 ist dann eine ihrer Nachfolgerinnen beehrt worden, Emily Green Balch. Und 1976 die beiden Gründerinnen der nordirischen Friedensbewegung, Betty Williams und Myreed Corrigan. Und 3 Jahre später kommt dann die berühmte Mutter Teresa an den Start.
Oh ja.
Also es hat wirklich fast ein Jahrhundert gedauert, bis es normal wurde, dass eben auch Frauen einen Friedensnobelpreis bekommen. Später kam dann dazu, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen noch im Kopf, Aung San Suu Kyi, dann Rigoberta Menchú, das ist ja auch eine bekannte Frau geworden und als letzte schließlich Nadia Murad aus dem Irak, die ihr Leben eingesetzt hat gegen den Einsatz von sexueller Gewalt als Waffe in Kriegen. Aber im Prinzip jedenfalls ist dieser Preis immer in der Mehrheit an Männer gegangen und an Organisationen, also die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, die Europäische Union, die internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und so weiter. Also da gab es schon ein paar Organisationen, die eben beehrt wurden. Und es gab auch ein paar Deutsche. Der erste war Gustav Stresemann, 1925, deutscher Außenminister. Der hat den berühmten Locarno-Vertrag abgeschlossen, in dem also eine gewaltsame Veränderung des Versailler Vertrages von 1919 ausgeschlossen wurde. 2 Jahre später Ludwig Quidde, Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft, 1935 dann der wirklich berühmte, weltberühmt gewordene Fall des Journalisten Karl von Ossietzky, der den Preis nicht annehmen durfte und konnte, weil er zu der Zeit im KZ Esterwege saß und die Nazis ihm die Annahme des Preises verboten haben und für alle Deutschen die Annahme dieses Preises verboten haben. Also es durfte, solange die Nazis herrschten, keiner den Preis annehmen.
Spricht auch Bände, ne?
Ja, absolut. Und dann 1971 dein großes Vorbild, wie du mir mal vertrauensvoll gesagt hast, Willy Brandt.
War das nicht dein großes Vorbild?
der 1971 den Friedensnobelpreis für die sozialliberale Versöhnungs- und Entspannungspolitik bekommen hat, nach dem Kniefall von Warschau. Wir erinnern uns
die
das
Ostpolitik,
alles.
Ich, die sogenannte.
Genau, mhm. Genau. Und wenn ich das richtig sehe, war das der letzte Deutsche in der Reihe dieser Friedensnobelpreisträger. Und da wir jetzt gerade so dabei waren und dieses alles aufgerollt haben, haben wir uns natürlich auch überlegt, so im Kopf habend, welches Vermächtnis uns der Alfred Nobel hinterlassen hat mit dieser etwas schwammigen Formulierung.
Naja, Krieg als Möglichkeit steht in dieser Formulierung drin.
Im Grunde genommen steht das so drin. Und das Zweite, was eben auch wirklich schwierig ist, wer kann eigentlich alles jemanden vorschlagen? Und wir kriegen immer mit Grauen mitgeteilt, dass schon wieder Donald Trump vorgeschlagen wurde. Der wird jetzt wahrscheinlich jedes Jahr vorgeschlagen.
Nicht selber vorgeschlagen oder so?
Das geht leider, das ist das Einzige, was nicht geht. Okay. Selber vorschlagen kann man sich nicht. Aber dieser dreijährige Brüllaffe, der wird eben andauernd vorgeschlagen. Und das kommt daher, dass jede Regierung auf der Welt, jeder Minister auf der Welt und jeder Angehörige eines internationalen Gerichtes.
Ja.
Jede Professorin, jeder Professor aus Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Theologie und Jura und alle Leiterinnen und Leiter von Friedensforschungsinstituten auf der Welt, mhm, ja, dürfen Vorschläge machen. Und wenn die halt sagen, der Holger Klein hat den jetzt verdient, dann wirst du vorgeschlagen und dann gehst du da ganz normal ins Prozedere und das macht die Sache natürlich nicht besser.
Nee.
Man müsste das im Grunde genommen, ich sag mal, etwas eingrenzen, dass man sagt, Leute, das macht keinen Sinn, wenn wir hier 400 Vorschläge kriegen, das ist nämlich ungefähr so die Zahl.
Das geht ja noch, ich meine, gemessen daran, wer alles vorschlagen darf.
Naja, aber ich meine, überleg dir mal, du musst 400 Leute sozusagen checken. Ja. Kein Mensch kennt Holger Klein. Und wer ist das eigentlich? Dann geht's erstmal los. Also das ist ja völlig irrsinnig, finde ich. Also abgesehen jetzt mal von dir, das hat natürlich nichts mit dir zu tun.
Ja, schon klar, schon klar.
Aber das ist viel zu schwammig. Und das Zweite ist, es gibt kein zeitliches Kriterium. Und damit meine ich, wir haben Leute einen Friedensnobelpreis in die Hand gedrückt, der wirklich aber wirklich nicht in ihre Hände gehört. Ich sage jetzt mal als erstaunlichstes Beispiel Barack Obama.
Aung San Suu Kyi finde ich noch wesentlich.
Ja, der auch. Aber Barack Obama, der war noch nicht ganz im Amt. Da hat er schon den Friedensnobelpreis gekriegt. Ja. Und er war, wenn ich das richtig neulich irgendwo gelesen habe, der Präsident, der die meisten Drohnen eingesetzt hat. Die gab es vorher auch noch nicht so viele. Das ist schon richtig. Aber jedenfalls, der hat...
Es passt halt genau in dieses Zitat, was du eben gebracht hast, ne?
Ja, pass auf, das ist so. Aber er hat nichts dafür getan, dass abgerüstet wurde. Er hat keinerlei Friedenskonferenzen eingeleitet und sonst irgendwelche nachhaltigen Dinge getan. Was ich damit sagen will, ist, man müsste eigentlich eine zeitliche Komponente einführen, indem man sagt, der Barack Obama kriegt den Friedensnobelpreis 2025. Weil dann nämlich kann man sehen, was seine Politik tatsächlich bewirkt hat.
Ja, verstehe. Im Moment wird er ja eher verliehen für die Hoffnung, die in Barack Obama steckt.
Und beziehungsweise, was sozusagen das Volk denkt. Der war ja damals, Jesus und Buddha und Karl Marx zusammen.
Ja.
Dann hat man den Friedensnobelpreis an Henry Kissinger gegeben, weil er den Vietnamkrieg beendet hat. Yasser Arafat hat den Friedensnobelpreis bekommen. Ich meine, das ist einer der größten Gangster des Nahen Ostens gewesen. Und da gibt es noch sehr viele Beispiele, wo man sagen kann, bitte, wie kommt das? Und Mahatma Gandhi hat keinen bekommen.
Mhm.
So, also da gibt es tatsächlich, ich finde mal, Kritikpunkte, die den Preis so ein bisschen beschädigen. Und das finde ich eigentlich schade.
Aber darf man das? Habt ihr in der Sendung auch jemanden, der sich mit der juristisch damit auskennt, ob man einfach das Vermächtnis von Alfred Nobel
uminterpretieren
darf? Nein,
das darf man nicht. Nein, das kannst du nicht. Nein. Weil du musst einfach, also wer kann etwas dagegen sagen, wenn Wladimir Putin vorgeschlagen wird? Ja, das, da kann keiner was machen. Das wird dann, der kriegt ihn nicht, aber vorgeschlagen kann er werden. Und das Komitee, das Yasser Arafat 1994 war, das diesen Preis verliehen hat.
So für Camp David, ne? So.
Ja, genau. War der Meinung, dass da sozusagen ein Friedensengel für die Palästinenser am Start ist. Dass der im Grunde genommen ein Drogendealer war und wirklich also eine üble Figur im Nahen Osten.
Ja, und kurz danach ist Rabin erschossen wurde und dann ist da die Hölle losgebrochen.
Genau. Ja. Auf der anderen Seite, wir könnten ja jetzt auch sagen, das ist natürlich jetzt, ich weiß, dass sich gleich wieder viele aufregen werden, aber ich sag's trotzdem, wir können jetzt heute nicht der Black Lives Matter Bewegung den Friedensnobelpreis geben. Selbst wenn wir denken, dass sie es verdient hätten, weil wir gar nicht wissen, ob die nicht in fünf Monaten schwer bewaffnet durch die Gegend ziehen und sagen, wir erschießen jetzt irgendwelche Weißen oder sowas. Ich fantasiere
das gleiche. Aber das ist, ja, das stimmt. Du weißt halt immer nicht, was draus wird. Also man müsste eigentlich ein Kriterium einfügen. Ja, aber wie würde man das nennen?
Ich sag dir eins. Also ich sag dir eins. Es gibt ja diese berühmten Frauen in Belarus zurzeit. Das sind ja zwei aktuelle Beispiele. So. Das ist extrem bewundernswert, was die machen. Ich sitze da jedes Mal, wenn am Wochenende da wieder diese Demos sind, sind natürlich auch Männer dabei, aber es sind eben sehr viele Frauen, dann denke ich mir, boah, wie mutig sind die? Was setzen die alles aufs Spiel? Wie stark müssen die sein? Würdest du das auch können? Abgesehen davon, dass ich keine Frau bin, die natürlich alles besser können, aber würdest du das auch machen können, wenn du da leben würdest? Und würdest du deine Kinder und deinen Beruf und alles das aufs Spiel setzen, nur damit du dabei Wind und Wetter mit einer Fahne durch die Gegend rennst und dich von irgendwelchen Arschgeigen, die Omern auf dem Rücken stehen haben, verprügeln lässt?
Das ist die haben da halt wirklich was zu verlieren. Ne? Ich meine, wenn die hier
die kriegen auch richtig auf die Nuss.
Wenn die Querfürze an guckst in Deutschland, die haben ja nichts zu verlieren, also denen passiert ja nichts. Ja.
So, und da würde ich auch sagen, das finde ich jedenfalls ist eine Bewegung, die würde ich mal in die engere Wahl nehmen, genauso wie Black Lives Matter im Übrigen auch, vollkommen klar. Aber ich würde gerne 3-4 Jahre warten und gucken, wie das weitergeht. Und man könnte doch auch sagen, wenn jemand einen Nobelpreis bekommt, dann muss die Tat oder die Handlung oder die Idee, für die er gelobt und ausgezeichnet wird, ich sag mal, Minimum 5 Jahre zurück sein.
Okay. Oder man würde es sogar, ich habe gerade so die Idee, man könnte auch einen quasi Negativpreis draus machen. Ja, liebe Black Lives Matter, ihr kriegt einen Nobelpreis. Aber nur, wenn ihr nicht, wenn ihr keinen Scheiß baut. So, und dann hast du halt so, dann vielleicht sogar noch so ein Damoklesschwert über dir schweben, wo du sagst, ja, jetzt mal bloß keinen Scheiß bauen, sonst steht überall in der Zeitung, dass ich ihn doch nicht kriege
oder so. Ja, auf der anderen Seite, ich will jetzt mal, und auch da sind die beiden Beispiele sehr gut zu, wenn diese Black Lives Matter Bewegung von irgendwelchen weißen Rassisten in den Flyover States beschossen und fertig gemacht wird, dass sie sich dann nicht wehren, kann ich mir auch nicht erklären, würde ich auch von ihnen nicht verlangen wollen.
Nein, ja.
Das heißt, auch da wird dann die Frage schwierig, ist das dann noch was für ein Friedensnobelpreis, die das ja der genaue Gegenteilpreis sozusagen ist. Das gilt auch für die Frauen in Belarus. Wenn jetzt irgendwann der Faden umkippt und die sagen, weißt du was, du verdammter Lukaschenko, du gehst uns derartig hier auf die Eierstöcke und auf den Sack, dass wir dich jetzt umbringen, ich fantasiere, dann wäre sozusagen der Friedensnobelpreis futsch. Aber verstehen könnte ich schon. Ja, wenn ich sehe, was da passiert und, also wir reden jetzt natürlich wie der Blinde von der Farbe.
Klar, mach dir keine Sorgen, unsere Hörerschaft ist schlau genug.
Ja, jetzt ich wollte nur sagen, also damit man das immer im Kopf hat, wir fantasieren hier von außen und sagen einfach, wie wir uns das vorstellen. Also was ich damit sagen will, ist, so ein Mensch wie Martin Luther King, da sage ich ja, das ist über Jahre hinweg zu sehen, der ist friedlich, der ruft zum Ausgleich der Interessen auf, der will Liebe unter den Menschen und so weiter. Das sind alles Dinge, da kann ich sagen, das ist super. Aber ein amerikanischer Präsident, der noch am Beginn seiner insgesamt 8-jährigen Amtszeit steht, den damit auszeichnen, es ist wirklich eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und das darf man nicht
machen. Stimmt, egal was draus wird, es ist eigentlich
völlig
ein Unding.
Das darf man nicht machen und da kann man einfach den Preis, finde ich jedenfalls, beschädigen. Und das war das, was ich so am Schluss, habe ich mir so gedacht, ja, der hat immer noch ein super tolles Renommee. Ein Friedensnobelpreisträger ist eine Lichtgestalt für uns. Und es gibt da so Treffen der ehemaligen Friedensnobelpreisträger. Da war ich mal am Rande dabei und dann kommen diese ganzen Typen da angelaufen und Frauen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, klar.
Und, insofern fände ich es gut, wenn das weiterbehalten wird, aber wenn eben so ein bisschen modifiziert werden würde. Und das Testament kannst du nicht ändern, also die Bestimmung sozusagen, die Alfred Nobel irgendwann mal in sein Testament geschrieben hat, die kann man nicht ändern.
Aber den Zeitfaktor kannst du einbauen, richtig.
Genau, man kann einfach die Entscheidung an andere Kriterien anlegen und sagen, wir wollen nicht mehr Leute im Vorhinein, sondern vielleicht wirklich im Nachhinein. Das könnte man natürlich machen.
Wird nur da schwierig, wo es dann um sowas, also Institutionen geht, die natürlich darüber hinaus auch Bestand haben. Wenn du sagst, okay, wir würden gerne Barack Obama einen Friedensnobelpreis verleihen, wir gucken mal, wenn seine Amtszeit rum ist, dann überlegen wir, hat er sich gut verhalten, kriegt er einen, hat er sich schlecht verhalten, kriegt er keinen. bei sowas wie der Europäischen Union ist halt schwierig zu sagen, okay, du kriegst jetzt einen Friedensnobelpreis für deinen Umgang mit, weiß ich nicht, dem Nahostkonflikt, und zwar im Jahre 1986, und im Jahr 1992 fangen wir dann Krieg im Nahen Osten an. Und
ja,
das, aber ja, gut, da kann man dann natürlich auch sagen, also das Komitee, das da die Auswahl trifft, kann dann natürlich auch vorher sagen, ja gut, Institutionen kommen hier überhaupt nicht in Frage, das, weil so läuft's halt nicht.
So, aber die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis bekommen für die Friedensintegration in Europa.
Und das hat geklappt.
Ja. Und das hat ja geklappt. Insofern ja. ist der richtig, also finde ich, ist der korrekt sozusagen vergeben worden. Weil man kann ja schon sagen, dass die EG oder die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die ganzen Vorläufer haben dafür gesorgt, dass wir in Europa, jedenfalls abgesehen von Jugoslawien-Problematik in den 90ern, keine Kriege geführt haben seit 1945.
Ja.
Und dafür kann man schon mal den Hut ziehen und sagen, ja, dafür kriegst du einen Friedensnobelpreis. Also das finde ich okay.
Die Querfront sagt, das war nicht die EU, sondern das war die NATO, die dafür gesorgt hat.
Ja, das ist mir scheißegal, was die sagen.
Das stimmt allerdings, Eigentlich sollte das scheißegal sein, was die sagen.
Das ist völlig wurscht. Das ist auch Quatsch, aber ist egal.
Jetzt ist der Nobelpreis ja ein Kind seiner Zeit, sozusagen. Also wenn das 1888 da in der Ecke war, denkst du, natürlich ist das Spökenkickerei jetzt, aber denkst du, Alfred Nobel hätte, wenn er gewusst hätte, was Krieg bedeutet, das haben wir ja tatsächlich erst 1914, 18 gelernt, was Krieg wirklich bedeutet, wenn er das noch gesehen hätte, denkst du, er hätte das so formuliert auch noch?
Also das ist damals wirklich Spökenkickerei, aber das könnte ich mir vorstellen, dass er das dann anders formuliert hätte. Im Übrigen hat er aber auch Krieg miterlebt. Also man muss immer, ich sag das jetzt zum 100. Mal, du musst Geschichte nicht von heute betrachten. Die Leute haben...
Stimmt, das war immer das Schrecklichste, was man sich vorstellen konnte.
Er hat 1833 ist er geboren, 1896 gestorben. Das heißt, er hat, ich sag mal, als bewusster, erwachsener Mensch mindestens mal die drei Einigungskriege für das Deutsche Kaiserreich mitbekommen. Ja. Also gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Frankreich. Dieser Krieg gegen Frankreich, der letzte 1870, der war schlimm. Also das hat wirklich, das war nicht einfach nur die Schlacht von Sedan. Das waren viele kleinere und größere Kriege im Sommer 1870. Das ist weitergegangen mit der auch in Deutschland sehr bekannt gewordenen Pariser Kommune, mit dieser Schlachterei am Schluss im Sommer 1871, als die Polizei und das Militär in Paris die Pariser Kommune zusammengeschossen hat. Dieses Desaster, was der Krieg in Frankreich hinterlassen hat, das war in Deutschland sehr bekannt. Das hat er natürlich auch mitbekommen. Er hat auch mitbekommen, dass die Gründung des Kaiserreichs und diese, ich sag mal, sehr auf Schutz dieses jungen Kaiserreichs bedachte bismarcksche Außenpolitik dafür gesorgt hat, dass die Deutschen bis zum Ende, bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, so muss man sagen, aus Kriegen herausgehalten wurden. Das hat er natürlich, solange er gelebt hat, auch mitbekommen. Mhm. Aber er hat natürlich auch gesehen, dass überall woanders Kriege geführt wurden.
Ja, ja, und das war ja, also du hast schon recht, das ist halt jedes Mal, der nächste Krieg ist immer der schlimmste. Ja, ja, stimmt. Also wahrscheinlich hat es sich für ihn genauso angefühlt wie für uns jetzt, dass er sagt, mein Gott, vor 100 Jahren war alles noch so schön. Irgendwie, da war Krieg noch viel, viel harmloser als heute.
Ja, genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitte sehr.
Und euch verweisen wir dankend auf den 30. November 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.